Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Wenn ich mein Kind bestrafe, ist es ja nicht, dass das Kind denkt, alles klar, die Mama ist halt blöd, die weiß sich nicht zu helfen, die kann sich nicht regulieren, sondern ich habe was falsch gemacht und meine Mama muss das jetzt machen, so, weil, ne, Strafe ist jetzt Liebe für mich. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr machen, kann das schon sein, dass das Kind auch erstmal das Gefühl hat, naja, irgendwie stimmt jetzt was nicht.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und heute möchte ich auf viele, viele Mails von euch eingehen, die im Grunde alle auf dieselbe Frage hinauslaufen. Nämlich, wie zum Teufel kann ich ruhig, geduldig und bedürfnisorientiert bleiben, wenn ich mich einfach nur noch hilflos fühle? Weil mein Kind nicht rausfindet aus der Wut, weil ich selbst an die Grenzen meiner Kapazitäten oder längst darüber hinausgegangen bin oder wenn etwas wirklich, wirklich wichtig ist für mich, mein Kind mich aber komplett auflaufen lässt. Wie wir in genau diesen Momenten nicht in alte Erziehungsmuster, in einen hysterischen Tonfall oder in endlose Machtkämpfe geraten, darüber hat die Soziologin, Erziehungswissenschaftlerin und dreifache Mama Romina Alberti ein sehr kluges Buch geschrieben. Und dieses Buch ist so praxisnah, dass es sogar einen 5-Schritte-Fahrplan enthält, wie wir Verantwortung und Führung übernehmen können, ohne Nähe zu verlieren. Wie dieser Fahrplan aussieht und warum Romina uns am Ende des Buchs dennoch dazu rät, diesen Fahrplan direkt wieder zu vergessen, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Romina.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total, wie ich es gerade schon gesagt habe. Es erreichen uns so viele Mails, die eigentlich im Kern genau diese Frage fragen, nämlich eigentlich habe ich das alles verinnerlicht, eigentlich will ich es anders machen. Aber irgendwie, ich krieg das nicht hin in diesen Hart-auf-Hart-Momenten. Dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Dann, wenn ich eigentlich einen genauen Fahrplan in mir selbst drin habe, aber mein Kind einen ganz anderen Fahrplan fährt. Deswegen finde ich das so spannend, was du gemacht hast, weil du hast kein Schönwetterbuch geschrieben, sag ich mal, sondern du steigst schon ein mit, ja, eigentlich konnte ich selber nicht gut. Eigentlich habe ich selbst an vielen Stellen Dinge gemacht, Dinge gesagt, die ich eigentlich schnell bereut habe. Kannst du mir einmal erzählen, warum du das geschrieben hast, dieses Buch?
Ich glaube, als Eltern ist es einfach immer viel. Also man, ne, man hat irgendwie vielleicht Ideen, man will es gut machen, man will es anders machen, man hat schon viel gelesen und hat auch die klugsten Sprüche an Freunde, Freundinnen, die schon Kinder haben. Und dann bekommt man selbst ein Kind und denkt so, okay, oh mein Gott, wieso sagt mir das keiner? Und so ging es mir auch. Und ich hatte viele Situationen, gerade dann eben auch mit meinem ersten Kind, in denen ich dann da stand und das Kind wollte sich nicht wickeln lassen. Das ist für mich immer die eindrücklichste Erinnerung. Und ich dachte, wie mache ich das jetzt? Na, ich will es gut machen, ich will das Kind nicht zwingen, aber irgendwie muss ich es ja wickeln, weil es ist irgendwie schon wund. Und so Situationen gab es immer wieder und auch immer wieder, ne, also ja, diverse Wutausbrüche und einfach Situationen, die schwierig waren. Dann habe ich gedacht, okay, das ist einfach was für mich wichtig ist. Und auch durch den Austausch mit anderen Eltern, durch den Kontakt, durch auch Beratungen habe ich immer wieder gemerkt, es sind genau diese Probleme, genau die Situationen, in denen wir merken, okay, und was jetzt? Was mache ich jetzt, wenn es wirklich schwierig wird? Und genau deswegen war mir das eben auch ein großes Anliegen, genau dazu auch ein Buch zu schreiben.
Woran liegt das, dass uns das so schwer fällt in stressigen Situationen? Liegt das auch an unserer eigenen Erziehung?
Ja, also ich glaube tatsächlich ist es so einfach, weil viele von uns ja auch, also ich sage auch gern erzogen wurden, also Erziehung im Sinne von, du musst irgendwie zu was werden, ich muss aktiv etwas tun, damit du so und so wirst. Und ich glaube, ganz viele haben damit Themen und natürlich auch sehr unterschiedliche Themen, weshalb wir auch alle ja an unterschiedlichen Punkten stehen. Also für die einen war das irgendwie schwierig, Gefühle zeigen zu dürfen, für andere war es vielleicht einfach eher ein Thema, dass sie bestraft wurden. Aber ganz viele von uns haben irgendetwas in die Richtung erlebt und geben das weiter. Und es ist natürlich auch so, dass ja auch wir, ne, das finde ich auch wichtig in dem Zusammenhang, es ist ja nicht so, okay, und wir machen das jetzt alles anders. Auch wir tragen ja wiederum Dinge weiter, die wir vielleicht auch nicht hundertprozentig optimal finden. Aber weil wir halt Menschen sind, weil es schwierig ist und weil wir es nicht anders gelernt haben oder erfahren haben und ja auch unsere Eltern und auch Urgroßeltern in derselben Situation waren. Also es ist so ein Teufelskreis und aus dem kommt man nicht so einfach raus, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also den Mails auch zu urteilen nach, ist das, glaube ich, echt ein Riesenthema. Lass uns nochmal bei diesem bedürfnisorientiert bleiben, weil ich habe den Eindruck, dass nicht so oft missverstanden wird wie dieses Wort oder dass wir alle dieses Wort benutzen, aber eigentlich was total Unterschiedliches meinen. Was meinst du, wenn du über bedürfnisorientiertes Begleiten der Kinder sprichst?
Ja, ich finde es auch total gut, dass du das fragst, weil ich glaube, so Begrifflichkeiten, die können es auch schwer machen, Eltern auch Anschluss zu finden. Ich finde es super wichtig, dass Begriffe anschlussfähig sind. Und deswegen, ja, ist für mich auch wichtig, mir ist es egal, ob Eltern sagen, ich bin jetzt bedürfnisorientiert, ich bin beziehungsorientiert oder ich erziehe mein Kind. Ne, auch das, also so wie man das sagt, ist ja egal. Im Kern der Sache geht es, finde ich, darum, dass man sagt, mir ist mein Kind wichtig. Mir sind die Bedürfnisse von meinem Kind wichtig. Ich möchte sehen, was mein Kind braucht. Ich möchte sehen, was alle Mitglieder der Familie brauchen, um darauf zu reagieren. Und ich habe nicht das Ziel oder die Angst, ich muss mein Kind zu irgendetwas bringen, weil sonst passiert XY. Und ich glaube, das ist halt genau dieser Unterschied. Ja, also nicht diese Idee von, ich muss aus Angst heraus etwas tun, was sich gar nicht gut anfühlt, sondern alle hier sind wertvoll, alle haben irgendwie, ne, alle haben einen guten Grund für ihr Verhalten und wir schauen gemeinsam, was ist das und wie können wir Bedürfnisse so zusammenbringen, dass es allen in der Familie gut geht.
Und was genau ist ein Bedürfnis? Weil ich habe das Gefühl, dass Bedürfnis und Wunsch nicht so richtig abgegrenzt ist bei vielen Leuten und dass ihnen das schwerfällt zu verstehen, um was geht's denn jetzt, was muss ich hier erfüllen und geht's nur ums Kind oder geht's um jeden in der Familie?
Ja, also erstmal genau, also für mich ist ganz wichtig, dass es um alle geht und gleichzeitig muss man natürlich auch immer wieder priorisieren und schauen, also wer kann auch wie zurückstecken, ne? aber trotzdem nochmal kurz, also die Grundfrage, Bedürfnisse zeichnen sich dadurch aus, dass wir sie brauchen. Also Bedürfnisse sind Dinge, die wir fürs Leben brauchen, die wir brauchen, um glücklich zu sein, um ein gutes Leben führen zu können. Also ne, so ganz basic, wenn wir Hunger haben, müssen wir was essen, so, weil es halt irgendwie ein Bedürfnis ist. Aber ein Wunsch könnte sein, ich möchte jetzt, Schokobrötchen schreibe ich, glaube ich, auch ein Schokobrötchen essen. Das ist ein Wunsch, so. Aber ich kann halt auch Nudeln essen oder so. Aber dieses Bedürfnis ist was wir halt wirklich brauchen. Und das ist nicht nur Essen, das sind auch so Dinge wie Wertschätzung oder Sicherheit, Verbindung, Autonomie. Also das sind Bedürfnisse, die wir wirklich brauchen und die auch potenziell erstmal alle Menschen brauchen. Und daran merkt man auch, ob es eben ein Bedürfnis ist oder ein Wunsch. Also keine Ahnung, ne? Ich will eine Nintendo Switch, ist kein Bedürfnis, aber vielleicht ich will mich zugehörig fühlen zu meiner Peer Group schon.
Okay, und was ist mit so Situationen wie, ich sag mal, das Kind kann sich schwer trennen in der Kita? Ich muss aber zu einem ganz wichtigen Termin und sagen wir mal Bewerbungsgespräch, also wirklich existenziell wichtig und habe jetzt nicht die Zeit. Ich merke aber, das Kind kann sich nicht trennen. Da ist ja ganz klar ein Bedürfnis dahinter, dieses Bedürfnis nach Nähe, Verbindung, Sicherheit. Ich kann das jetzt aber nicht wirklich geben. Gibt es da sozusagen auch so eine Abstufung, dass man dann irgendwie sagt, okay, manchmal ist das eine Bedürfnis höher zu sehen als das andere, gerade wenn halt mehrere Leute betroffen sind in der Familie?
Ja, also ich finde erstmal wichtig, dass man wirklich immer auf die Situation schaut. Also, dass man gar nicht sagen kann, grundsätzlich muss man so und so entscheiden. Weil ich glaube, das ist auch wieder so diese Erziehungsfalle. Grundsätzlich muss das Kind lernen, Pech gehabt, so. Na, also das, glaube ich, ist halt wichtig, dass man immer auf die Situation schaut. Und natürlich würdest du anders entscheiden, auch in der Situation, wenn das Kind jetzt den zweiten Kita-Tag hat, das ist in der Eingewöhnung, das kennt ja niemanden. So. Und dann, na klar, wahrscheinlich hättest du dir das Gespräch gar nicht gelegt, aber wer weiß, trotzdem, ne,
vielleicht nicht.
Ja, aber vielleicht wäre jemand an dich herangetreten und hätte gefragt. Mhm. Und dann hättest du aber gespürt, das geht jetzt gerade irgendwie nicht, ne? Weil, und da finde ich diese Leitfrage super spannend, die wird in den Klöters Elternbriefen das erste Mal beschrieben, wer leidet mehr? Also, dass ich mich wirklich fragen kann, in der Situation, wer leidet mehr? Weil dann bin ich nämlich beim Bedürfnis, dann bin ich nicht bei Prinzipien, sondern kann gucken, okay, also um was geht's hier gerade? Wie ist die Situation, ja? Und wenn ich aber weiß, alles klar, mein Kind ist da, weiß ich nicht, seit einem Jahr in der Kita, das ist happy, es hat eine Bezugserzieherin, Erzieher, es wird gut getröstet und das ist jetzt wichtig. Wichtig für mich. Natürlich gehe ich dann dahin, sag und ne, und das ist auch okay und das dürfen wir auch. Genau, und deswegen finde ich diese Frage da einfach immer super hilfreich.
Stimmt, die ist echt gut. Jetzt wird ja bedürfnisorientiertes Erziehen oder Begleiten oft mit laissez-faire verwechselt. Kannst du einmal ganz kurz den Unterschied klar machen?
Also zum einen glaube ich, dass es auch oft medial so ein bisschen dargestellt wird als laissez-faire auch in der Abgrenzung, weil das, ich glaube, alle, die sich näher mit Bedürfnisorientierung beschäftigen, merken ganz schnell, das ist Quatsch. Also darum geht's gar nicht. Und das, ich mache das deswegen auch in meinem Buch, dass ich immer nochmal zeige, okay, also natürlich ist es keine gute Idee zu sagen, alles klar, ich ziehe jetzt bis 3 und ansonsten passiert XY. Aber es ist auch keine gute Idee zu sagen, ja, dann mach halt, was du willst. Dann, keine Ahnung, ne, geh halt nicht in die Schule oder so, ne? Und also das wird oft so dahingestellt. Ich glaube auch einfach, ja, weil es halt irgendwie gut funktioniert, auch medial gut funktioniert. Aber es geht ja bei Bedürfnisorientierung gerade darum zu schauen, was braucht eine Person. Und natürlich braucht ein Kind auch eine Sicherheit und braucht auch eine Verlässlichkeit und braucht auch, also einfach, ja, das kann nicht Entscheidungen treffen, die wir als Erwachsene treffen müssen. Und deswegen finde ich auch immer, ich glaube, von Katharina Saalfrank ist das gleich wert, aber nicht gleichberechtigt auch einfach wichtig, ja. Also Bedürfnisorientierung hat gar nichts mit laissez-faire zu tun. Es hat im Gegenteil, finde ich, sehr viel damit zu tun, dass wir Verantwortung übernehmen, ganz bewusst für alle in der Familie eben.
Das heißt, es geht mehr um das, wie mache ich das und nicht so sehr darum, ob ich eine Grenze setze oder die Führung übernehme.
Genau, ja. Ja, genau. Also ich finde das, ja, das trifft sehr gut, weil am Ende geht's immer um das, wie mache ich das. Also egal bei was, wir können auch von außen gar nicht sehen, wenn eine Person XY macht, die ist jetzt bedürfnisorientiert oder nicht. Also in der Regel, ne? Klar, gibt's da Sachen, körperliche Gewalt. Aber in der Regel, wenn ich jetzt eine Mutter sehe, die ihr Kind vom Spielplatz wegträgt und es weint, kann trotzdem sein, dass die voll bedürfnisorientiert ist, aber die hat gerade gar keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Das können wir von außen gar nicht sehen.
Und weil die weiß, zum Beispiel, das Kind ist total müde und muss jetzt einfach ins Bett und aus der Situation raus.
Genau.
Das heißt, es geht auch um Bedürfnisse, die ich sehe, aber die das Kind nicht unbedingt formuliert im normalen.
Ja,
okay, voll. Verstehe.
Genau.
Das ist, das finde ich echt auch nochmal einen spannenden Punkt. Das heißt, da sind Grenzen, da ist Führung, aber du sprichst auch von Nachgeben, also davon, dass diese Grenzen auch mal verschoben werden können, je nachdem. Kannst du das einmal sagen, wann ist es zum Beispiel sinnvoll, nachzugeben und eine eigene Grenze vielleicht auch mal zu verschieben?
Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich sehr oft vorkommt, einfach weil gerade wenn die Kinder noch klein sind, müssen wir das ja auch irgendwie gefühlt ganz oft, also auch unsere Grenzen auch ja aufgeben zum Teil ja auch, ne, oder verschieben. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Eltern auch hilfreich ist, das auch bewusst zu tun, also nicht nur sich so zu ergeben und zu sagen, oh, na gut, dann muss halt und ich habe, ne, finde ich total ätzend und so, sondern auch zu sagen, alles klar, ich sehe jetzt, weiß ich jetzt nicht, ne, mein Kind möchte jetzt unbedingt, das ist ihm jetzt super wichtig, irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Brezel zu essen, ja, und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr zum Bäcker zu gehen, aber ich weiß, es ist für das Kind so wichtig und es hat den ganzen Tag kooperiert und das war in der Kita und es ist fix und fertig und das hatte jetzt noch, weiß ich nicht, 3 Geschwisterstreitigkeiten und was weiß ich und heute Abend gehe ich auch noch feiern, so, okay, mein Gott, dann gehe ich halt jetzt zum Bäcker und kaufe noch eine Brezel, weil so, ne, da auch wieder, wer leidet mehr, ja. Also vom Prinzip finde ich deswegen schon, wir dürfen auch, oder es ist leider Teil davon, gerade so wie Elternschaft heute gelebt wird, gerade wie gesagt auch mit Kleinkindern, Stichwort Schlaf und so, ne, da gehört es oft tatsächlich auch dazu, Grenzen zu verschieben und wichtig finde ich aber da immer natürlich zu gucken, dass sich das irgendwie die Waage hält, ne, und dass es nicht so ist, ich gebe mich komplett auf, sondern dass wir auch da wieder verantwortlich auch umgehen mit allem und auch mit uns natürlich und ja, und das wirklich vielleicht auch einfach bewusst machen und sagen, okay, oder auch andersrum, ne, mein Kind, dem ist es jetzt so wichtig, dass ich zu Hause bleibe, ich wäre gern weggegangen, aber ja, komm, es ist okay, dann mache ich es halt heute nicht. Aber bewusst und eben ohne dieses, oh, nie darf ich, dann bleibe ich halt daheim und du bist schuld oder so.
Weil man da die Verantwortung abgibt. Ne?
Genau, ja. Toll.
Okay, das heißt, die Verantwortung bleibt immer bei einem selbst. Du arbeitest ja auch mit Menschen, du berätst auch. Was passiert eigentlich, wenn du mit den Menschen gearbeitet hast und sie diesen 5-Punkte-Fahrplan, den wir gleich nochmal anreißen, den du uns gleich auch unbedingt nochmal erklären musst, wenn sie diese Dinge, die du ihnen rätst, anwenden? Was passiert dann im Familienalltag deiner Erfahrung nach?
Was häufig passiert und was für mich auch immer das Schönste ist eigentlich in Beratungen, ist, wenn Eltern in so eine Einfühlung kommen. Also mit sich, wenn Eltern erstmal merken, ich mache gar nicht alles falsch, so, sondern es ist auch einfach echt schwer gerade, ne? Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 2 kleine Kinder, 1 kleines Kind, 3 kleine Kinder, 1 neurodivergentes Kind, keine Ahnung. Es ist gerade auch viel und es ist okay erstmal, ja? Und dann auch in die Einfühlung mit ihrem Kind. Das ist dann so der 2. Schritt. Ja, es ist halt echt auch noch ein kleines Kind so, ne? Und das ist irgendwie 3 Jahre und das ist halt auch einfach schwierig und es braucht mich und ich habe nichts falsch gemacht und das Kind ist nicht falsch, so. Und das ist erstmal so, das ist, glaube ich, die größte und wichtigste Veränderung, dass wir in so eine Einfühlung kommen, dass wir wieder in die Verbindung mit unserem Kind gehen und da auch ganz bewusst auch sagen, okay, ich arbeite vielleicht auch daran, so wie ich auch an einer Beziehung arbeite, wieder gut mit meinem Kind in Kontakt zu kommen, weich zu sein mit mir, mit meinem Kind. Und das ist das Größte eigentlich, was sich verändert, weil dann Eltern auch bereit sind, wirklich die Bedürfnisse in den Blick zu bekommen und zu suchen danach. Was könnte es denn sein? Also was braucht mein Kind? Weil mein Kind ist ja gut. Also kann es ja nicht sein, dass mein Kind einfach nur bescheuert ist, sondern es muss ja einen Grund dafür geben, dass es jetzt gerade, weiß ich nicht, auf dem Spielplatz alle, keine Ahnung, irgendwie allen Kindern was wegnimmt. Und das finde ich auch wichtig und das ist auch was mir auch immer persönlich wichtig ist, weil Eltern dann direkt sagen, naja, aber ich kann ja nicht immer wissen, was ist das Bedürfnis von meinem Kind. Also darum geht's auch gar nicht. Wir dürfen da wirklich raten und einfach ausprobieren. Aber ich glaube, diese Grundhaltung zu verstehen, mein Kind hat immer einen guten Grund für sein Verhalten und ich darf schauen, welcher das ist und darf versuchen, rauszufinden, welcher das ist das, was sich am meisten verändert. Und das ist für mich auch immer das Schönste, wenn sich das verändert.
Das heißt, das ist so ein bisschen die Basis, diese Grundhaltung und darauf aufbauend gehst du dann erst ins, wie reagieren wir eigentlich auf so eine schwierige Situation, sage ich jetzt mal.
Ja. Genau, okay. Weil das immer zusammenhängt. Und weil jede Situation ja auch wieder mit einem anderen Bedürfnis, sag ich mal, zusammenhängen kann.
Ja.
Also es ist ja nicht immer der gleiche Tipp, ne? Weil dann wären wir wieder bei Erziehung. Wenn ich sagen würde, also immer wenn dein Kind, ne, auf dem Spielplatz XY macht, musst du XY machen. Dann ist es einfach Erziehung, dann ist es, wenn X dann Y und nicht bedürfnisorientiert.
Bedürfnisorientiert wäre dann erstmal zu fühlen, was steht da dahinter, was ist hier gerade los und wie ist die Gesamtsituation?
Genau, voll.
Okay.
Ja.
Ich habe mir überlegt, kannst du uns einmal diesen 5-Punkte-Fahrplan in aller Kürze einmal so vorstellen, den du so entwickelt hast? Weil dann würde ich total gerne einmal mit dir eine Mail durchgehen. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, wir haben viele Mails in diese Richtung und ich würde super gerne das einfach mal an einem ganz konkreten Fall zeigen, okay, wie könnte man da diesen Fahrplan nutzen und wie funktioniert das? Aber erstmal, was sind die 5 Schritte, die du so empfiehlst in so einer stressigen Situation?
Genau, also der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass wir den Konflikt erkennen, also einfach, dass wir gucken, okay, was ist gerade los? Weil das Gefühl ist einfach oft nur schon wieder so, ne?
Und, ja, und für mich ertappt.
Ja, ich mich auch, ne? Das ist mir finde ich auch immer wichtig zu sagen. Also ich habe selbst 3 kleine Kinder und ich weiß, also ne, ich kenne das auch. So, aber deswegen erstmal, okay, worum geht's? Das ist der erste Schritt und der 2. Schritt ist dann immer die Selbstregulation, weil ist klar, wenn wir selber irgendwie schon am Rumschreien sind, ausrasten sind, dann wird das nichts. Also deswegen Selbstregulation. Der 3. Schritt ist, dass wir dann auf unser Kind schauen, also gucken, was ist das Bedürfnis, worum geht's, was braucht mein Kind, was ist hier los? Und dann geht's wieder so ein bisschen um uns. 4., dass wir eine innere Klarheit entwickeln, also schauen, was möchte ich denn jetzt überhaupt? Was ist mir wichtig? Was ist mein Anliegen? Was ist meine Erwartung? Unabhängig, also ne, oder abhängig, besser gesagt, abhängig davon, um was es halt geht natürlich. Also ne, was möchte ich jetzt? Was ist meine Rolle? Und der 5. Schritt ist dann, ich nenne es, es anders machen, also dann eben auch konkret mit der Situation umzugehen, je nachdem, um was es halt geht. Ne? Und genau, und da versuche ich natürlich auch dann im Buch bei den Situationen, um die es geht, konkrete Tipps zu geben. Also was kann man dann machen? Ich sage immer gerne kurzfristig, also in der Situation, aber auch langfristig. Weil wenn es ja Bedürfnisse sind, die tiefer liegen, bringt es ja nichts, wenn ich nur einmal jetzt was mache, sondern ich sollte das schon auch versuchen, in den Alltag zu integrieren.
Ja, total. Und gerade Selbstregulation, wenn du selbst völlig drüber bist und eigentlich gar nichts mehr für dich hast, dann ist es ja super schwer, sich in der Situation so runterzuleveln. Ne?
Voll.
Sehr schön. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, weil Selbstregulation finde ich einen guten Punkt. Da brauchen wir unbedingt nochmal gute Tipps. Aber lass uns mal einmal in diese eine Mail reingehen. Ich würde die ganz gerne mal vorlesen. Und zwar, ich habe 3 Söhne, 7, fast 4 und 5 Monate. Und um meinen fast 4-Jährigen geht es auch. Er macht uns das Leben gerade sehr schwer, sodass wir mit ihm nur noch schreien und unsere Ehe ehrlich gesagt auch sehr darunter leidet, da mein Mann und ich oft anderer Meinung im Umgang mit dem Sohn sind. Aber von vorne. Er ist ein sehr lebhafter und wilder Junge. Aber eben auch sehr frech und dickköpfig. Er macht, was er will, hält sich nicht an Regeln, ignoriert uns und ärgert andere Kinder permanent. So geht er zu seinem großen Bruder aus dem Nichts hin und schlägt ihn oder macht einfach ohne Grund das gebaute Lego kaputt. Wenn wir mit ihm schimpfen, lacht er nur oder prustet uns an oder sagt freche Sachen wie »Ich hau dich gleich kaputt«. Leider ist er auch zu seinem kleinen Bruder nicht besser, zieht einfach an seinem Arm, piekst und schüttelt ihn sogar. Da der Kleine noch ein Baby ist, gehen da bei mir die Alarmglocken an und Sicherungen brennen durch. Ich habe schon einige Sachen aus eurem Podcast ausprobiert, so nehme ich ihn an den Schultern, versuche ihm in die Augen zu schauen und sage bestimmt Stopp, ich möchte das nicht, doch er lacht nur und sagt mir dann freche Sachen ins Gesicht. Auch wenn ich sage, du bist gerade wütend, oder? Kommt nur gar nicht oder ähnliches. Ich habe auch versucht, ihn mal auf meinen Schoß zu nehmen und ihm bei mir eine Auszeit zu geben. Da hat er wild um sich geschlagen und sich geweigert. Mein Mann setzt ihn regelmäßig auf die Treppe, da flippt er aber nur noch mehr aus und steigert sich so rein, dass er sich übergeben muss. Aber wir wissen einfach nicht mehr weiter, nichts hilft. Ich kann mich mit keinen anderen Müttern mit Kindern treffen, weil er ständig alle ärgert, haut und einfach nicht hört. Es eskaliert dann leider ständig und ich würde ihm am liebsten eine scheuern. So, ich habe jetzt eine ziemlich krasse Mail ausgewählt und ich glaube auch, bei der Familie ist es jetzt mit einer Podcast-Folge nicht getan. Das muss man immer ganz klar sagen. Ich glaube, dass da viele Dinge schon im Argen sind und dass die auf jeden Fall eine sehr viel differenziertere Betreuung gerade brauchen als jetzt einmal eine schnelle Aussage aus dem Podcast. Das muss ich einmal voranstellen, aber aus dieser Mail raus, was siehst du da? Was könnte schieflaufen und wie könnte man in so einer total hilflosen Situation dann diesen Fahrplan einfach mal durchlaufen?
Ja, also erstmal genau, finde ich auch, wie du sagst, es hört sich auch nach einer wirklich sehr festgefahrenen Situation an und ich habe auch das Gefühl, dass da einfach ja auch an ganz vielen Stellen, also wir hatten es ja von Bedürfnissen aller Familienmitglieder, ist halt einfach auch schwierig ist, also auch für alle so, ne, für die Beziehung und für mit Freunden treffen und das ist irgendwie insgesamt super schwierig. Und deswegen finde ich auch, es ist immer super gut, sich in so Situationen Unterstützung zu holen. Genau, aber ich finde auch gleichzeitig, genau, man kann es auch auf jeden Fall mal aufdröseln. Wir können das ja total gern auch an diesem Fahrplan einmal kurz ne, machen, weil ich habe ja gesagt, im ersten Schritt würde es darum gehen, den Konflikt zu erkennen. Und hier wurden ja jetzt ganz viele verschiedene Konfliktsituationen beschrieben. Zum Beispiel das Kind haut das Baby. Ne? Ich glaube, das war das. Und ich kann total gut verstehen, dass das natürlich eine Situation ist, die einfach super schwierig ist und die auch ganz viel auslöst, auch direkt im Körper bei einem selbst. Ne? Also so dann natürlich, das ist einfach eine Situation, da sind wir, ne, der Säbelzahntiger ist schon da und wir sind auf, oh mein Gott, so. Das ist ja auch total klar. Und was ich wichtig finde, deswegen in diesem ersten Schritt, Konflikt erkennen, immer auch zu unterscheiden, ist es eine Gefahrensituation, ja oder nein? Und das ist auf jeden Fall eine Gefahrensituation, ja? Also wenn ein 7 Monate altes Baby, wenn das Gefahr läuft, irgendwas an den Kopf gehauen zu bekommen, natürlich müssen wir dann unmittelbar eingreifen. Und das würde ich auch immer an erster Stelle da sehen, ja? Was anderes wäre es natürlich, wenn es jetzt um den Konflikt geht, das macht das Spielzeug vom Bruder kaputt, ja? Auch dann ist es eine Situation, wo wir eingreifen, wo wir Grenzen schützen, aber das ist halt nicht so dieses direkt, ich muss jetzt wirklich direkt hingehen und das an mich nehmen, also, ne, klar, kannst du auch hingehen.
Um Leib und Leben.
Es geht nicht, genau. Es geht auch um Schutz, es geht auch darum, sich dazwischen zu stellen und so. Aber trotzdem finde ich diese Differenzierung immer hilfreich. Auch deswegen, weil wir oft das Gefühl haben, es ist eine Gefahrensituation, wenn es keine ist. Also auch wenn das Kind sagt, ich will meine Schuhe nicht anziehen, haben wir manchmal das Gefühl, oder unser Körper signalisiert uns, es ist jetzt eine Gefahrensituation, ist es aber gar nicht, ne? Weil wir haben eigentlich kurz Zeit, um dann eben zum zweiten Schritt Selbstregulation zu gehen. Also ne, bei Gefahrensituationen immer erstmal eingreifen, ansonsten würde ich ja immer diesen Schritt Selbstregulation vorziehen, zum Beispiel eben, ne, wir wollen zur Kita oder so. Und dann geht es eben aber auch trotzdem, ne, du hast eingegriffen, du hast das Baby jetzt auf dem Arm, so, also in unserem Beispiel. Und dann würde es darum gehen, sich selbst zu regulieren. Und das muss nichts Großes und Wildes sein. Das kann wirklich einfach, also entweder dieses, was man immer hört, durchatmen sein. Ich möchte aber auch dazu sagen, für viele Eltern ist es schwierig, einfach durchzuatmen in so einer Situation, weil das schon sehr voraussetzungsreich ist. Und da kann es hilfreich sein, wirklich erstmal was Körperliches zu machen. Also was ich gern mache, ich klopfe mich gerne ab. Ne? Das heißt, ich mit den Fäusten so ein bisschen so auf die Brust trommeln. Das kann auch sein, ich nenne das im Buch Hauruck-Strategien, also Sachen, die ein bisschen krasser sind, sage ich mal. Also es kann auch sein, ich gehe erstmal kurz aus dem Zimmer mit dem Baby. Weil ich merke gerade, wenn ich das jetzt nicht mache, dann schreie ich jetzt dieses vierjährige Kind zusammen. Okay, ich gehe jetzt einmal kurz aus dem Zimmer raus. Ne? Das kann auch eine Strategie zur Selbstregulation sein und nehme mir kurz die Zeit. Oder ich habe irgendwie, das kann man auch machen, wenn sowas öfter vorkommt, ich nehme mir so ein Haargummi und mache mir das um den Arm und ziehe so da dran, ne? Dass es so zieht, so ein körperliches Signal halt ist, also so ein körperlicher Reiz. Also so, also erstmal, also ne, deswegen, da werden wir dann beim zweiten Schritt selbst regulieren in der Situation, weil dann können wir aufs Kind schauen. Und dann geht es wirklich darum, was ich auch vorhin gesagt habe, diese Einfühlung. Weil was ja jetzt auch in der Mail beschrieben wurde, war so dieses, okay, mein Kind, das ist halt irgendwie frech so. Ne? Mhm. Und das, ich kann das auch total gut verstehen, wenn man auch so viel erlebt und immer wieder diese Situationen hat, dass man dann auch so denkt, das Kind, das ist halt irgendwie frech und das ist so und das ist so. Und ich glaube, es wäre super wichtig, aber da nochmal hinzugucken, es ist halt auch einfach echt noch ein kleines Kind so. Ne,
also einfach mal die Stempel so ein bisschen abwaschen sozusagen.
Genau, also ja. Das ist 4 Jahre und nochmal so überlegen, okay, also was ist da los? Ne? Also was könnte das Kind, worauf könnte mein Kind denn hinweisen? Weil wenn das ja immer wieder so Themen sind, dann weist es mich ja auf irgendwas hin so mit seinem Verhalten. Das macht es ja nicht, weil das jetzt irgendwie böse ist, ne? Sondern worum geht's? Und da würde ich halt auf jeden Fall auch in der Beratung nochmal generell abklopfen, was ist so los in letzter Zeit? Was sind Themen? Ne, gab's größere Veränderungen? Gab's einen Umzug? Wie ist es in der Kita? Ist es eine neue Gruppe gekommen?
Was ist da ja ein kleiner Bruder dazu gekommen? Ne? Ein Bruder, 5 Monate alt. Ne, das ist ja auch noch super frisch. Ihn total abgelöst vom Nesthäkchen-Dasein. Ne?
Genau, voll. Mhm. Also ne, das wäre auch auf jeden Fall was auch voll ins Auge sticht. Ne, und das ist ja dann auch echt oft schwierig. Also gerade wenn man ja selber noch klein ist. Ne, und ich meine klar, ne, da ist dann schon so mit 4 Jahren, da entwickelt sich so der Perspektivwechsel und so. Mhm. Und das Kind wird auch schon merken. Naja, ich bewirke da was mit meinem Verhalten, wenn ich das mache. Und gleichzeitig
der Fokus switcht. Ne.
Ja. Und gleichzeitig ist es halt noch so klein und dann, und wenn ein Geschwisterkind dazukommt, ist es ja immer, ich sag mal, eine Gefährdung dieser exklusiven Beziehung oder nicht nur eine Gefährdung, ne, die ist ja, ne, beziehungsweise klar, es gab dann auch schon einen großen Bruder, aber trotzdem ist das Ganze verschiebt sich einfach nochmal und dann ist halt noch ein Kind da und so und da würde ich halt wirklich erstmal genau hinschauen, okay, was ist bei dem Kind los und was könnte dein Kind brauchen, worauf weist es dich hin?
Und sind das zwei unterschiedliche Dinge, was genau in dieser Situation es ist und was es vielleicht generell, wenn immer wieder so ein Verhalten passiert, sagen möchte mit, also das sind ja 1000 Grenzüberschreitungen von ihm, sage ich mal, ziemlich bewusste auch. Sind das zwei unterschiedliche Bedürfnisse, die da dahinter stehen können und um welches geht's dann in so einer Situation?
Ja, naja, es kann natürlich beides sein. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass eine Situation jetzt neu aufploppt und es geht gerade um was ganz anderes, sag ich mal, ne? Weil jetzt nochmal ein neues Thema dazu kommt. Aber prinzipiell ist es schon meine Erfahrung, dass es so Grundthemen gibt, um die es geht. Also zum Beispiel könnte, ne, da müsste man tiefer reingehen, könnte es wirklich um das Thema Grenzen gehen. Also darum, ja, ein Stück weit, wo ist mein Platz? Ich weiß nicht, ich würde dann auch fragen, sowas wie, hat das Kind denn irgendwie eigenen Raum? Und das muss nicht ein eigenes Zimmer sein. Das könnte auch sowas sein wie ein abgetrennten Spielbereich, ja? Oder ist das so, dass das Kind vielleicht auch gar nicht so erlebt, naja, ich habe auch irgendwie einen eigenen Raum, eigene Grenzen. Auch gerade, weil das Thema Spielzeug weggenommen auch angeploppt wurde. Ne? Das ist oft was für größere Geschwister schwierig ist. Dann kommt das Baby und langt mir auch immer an meine Spielsachen rein. Und ich habe gar nicht die Möglichkeit, selber irgendwie was so für mich zu haben. Es könnte aber auch um sowas gehen wie Verbindung, Wertschätzung. Weil mit kleinen Kindern ist es ja auch wirklich oft schwierig, auch Zeit zu finden für jedes einzelne Kind. Also dann würde ich auch sowas fragen wie, also wann genau hast du denn im Alltag mal nur irgendwie die Möglichkeit, dich mit diesem Kind zu beschäftigen? Ein Buch zu lesen? ne, ihm in die Augen zu schauen, so.
Ich wollte gerade sagen, ne, so ein Baby kann einen ja auch echt stressen, wenn man daneben steht, weil alle das so völlig verliebt angucken, knuddeln, alles verzeihen, niemand ist je böse auf dieses Kind, da kann man echt eifersüchtig werden, ne?
Voll. Genau, also das ist auch so voll dieses so ein klassisches Ding. Und was ich auch immer wichtig finde, so dieses Grundthema, was oft unter ganz vielen Sachen steht, ist halt wirklich das Thema Sicherheit. Also Sicherheit ist so das Bedürfnis, das ist wirklich so ganz unten, wenn wir auch wieder, ne, uns so ein Eisberg vorstellen und Sicherheit. Also Sicherheit im Sinne von, wo ist mein Platz in dieser Familie? Ja, bin ich wertvoll? Werde ich geliebt? Und was ich da auch eigentlich, also super gerne mache mit Eltern auch in der Beratung, und das kann man sich auch gerne selber nochmal fragen, wirklich diese Frage, also woran merkt denn mein Kind, dass ich es liebe? Woran merkt das mein Kind? Nicht, wie zeige ich das, sondern woran merkt das mein Kind im Alltag? Und das ist auch was oft ganz viel aufbricht. Und ich habe das in Workshops auch selber gemacht, mit jedem meiner Kinder, jedem Einzelnen einmal. Und das waren ganz unterschiedliche Sachen, ist auch spannend. Und das kann ich auch wirklich ermutigen. Also wirklich mal überlegen, was braucht es von mir?
Hast du das selbst überlegt, woran deine Kinder das merken? Oder hast du die auch konkret gefragt?
Ich habe es überlegt tatsächlich, weil ich glaube, so ein bisschen hat man ja schon das oder ne, ein Gespür dafür, was finden die irgendwie gut. Ne? Also für eins meiner Kinder, das freut sich zum Beispiel super über Geschenke. Das findet das total toll, ja, wenn ich was mitbringe und so, okay, ich habe an dich gedacht, ne, das muss nichts Großes sein. Das findet das toll. Und ein anderes Kind von mir, klar, ne, mein Sohn, der ist erst 2, das sind wirklich dann so Sachen wie Vorlesen oder so noch, ne? Ja, und dann, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 8, und da sind das dann so Sachen wie, ja, erzähl mir mal was über dein Lieblings-Pokémon, ja? Also das kann halt ganz unterschiedlich sein. Und da wirklich mal zu überlegen, okay, was ist es denn?
Ja, das heißt so ein bisschen so Love-Language-mäßig,
ja,
dass man
auch
sich überlegt, welche Liebessprache ist es eigentlich, die mein Kind fließend spricht und versteht. Und da finde ich es auch ganz spannend, mal zu gucken, so welche fällt einem selbst eigentlich am schwierigsten. Weil gerade wenn es dann in Richtung Pokémon, Minecraft und weiß ich nicht was geht, kann es nämlich ganz schön schwer fallen. Also
voll.
Bei mir ist es so, dass ich dann merke, wie ich so gedanklich abdrifte und dann so, nein, warte, ich möchte mich genauso dafür interessieren, wie für die zwischenmenschlichen Sachen, die in der Klasse meiner Tochter abgehen. So.
Ja, genau. Das ist doch manchmal, es ist ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig finde ich, deswegen ist es so hilfreich, sich daran zu erinnern, ne? Und ja, also deswegen wäre das für mich auf jeden Fall Punkt 3, auf dein Kind schauen. Worum geht's?
Was glaubst du, wie oft braucht ein Kind eigentlich so eine Liebesbotschaft? Weil, also ich glaube so ein bisschen, dass wir da viel zu selten das machen. Also dass wir denken, ich habe dir doch heute dann schon mal irgendwie über dein Pokémon zugehört, jetzt muss es auch mal lang. Aber was ist so deine Erfahrung oder gibt es da Studien oder wie auch immer? Wie oft braucht ein Kind dieses Andocken und Wissen, dass es geliebt ist und geschätzt ist?
Also ich habe dazu jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich 15 Minuten am Tag oder auch 10, wenn es nicht anders geht, schon einen Riesenunterschied machen können. Also wirklich einen Riesenunterschied. Weil was ganz oft passiert, ist, dass es im Alltag komplett untergeht. Und dass der Tag vorbei ist und wir, wenn wir drüber nachdenken, wirklich überhaupt nicht richtig in Kontakt waren. Und was es gibt, ist auch, es gibt Studien dazu, die zeigen, es geht wirklich um diese emotionale Präsenz. Es geht nicht darum, ich muss mit meinem Kind den ganzen Tag verbringen und es darf nicht, ne, in die Kita und so, sondern es geht darum, dass wir emotional da sind, dass wir nicht nur, ich muss die Spülmaschine machen, ich habe keine Zeit, dies, das, was ganz schnell passiert. Und wenn man sich da ertappt fühlt, muss man sich da auch gar nicht für jetzt beschämen, ne, weil das ist ja auch ganz normal, das geht uns allen so. Aber ich glaube, hilfreich ist wirklich, also ich spreche gerne von so Verbindungstankstellen, ne, und ich meine, klar, den Begriff kann man jetzt schwierig finden, weil natürlich funktioniert ist anders und man ist dann nicht vollgetankt, aber vom Prinzip finde ich es trotzdem hilfreich, sich zu überlegen, vielleicht, wenn es geht, 3-mal am Tag, ne, vielleicht, zum Beispiel keine Aufwachbegleitung, so, wenn mein Kind aufwacht, bin ich nochmal kurz da, nach der Kita vielleicht, habe ich wirklich ungeteilt 10 Minuten, wenn ich mein Kind zuhöre oder nach der Schule und vielleicht auch am Abend nochmal, und also das wäre, finde ich, optimal. Und was ich aber persönlich mache, um mich auch daran zu erinnern, also ich stelle mir auf meinem Handy immer so einen Timer und da heißt dann irgendwie auch 15 Minuten jedes Kind einfach, und dann überlege ich mal, der kommt immer um 17 Uhr, wenn ich kurz dann nochmal Zeit habe, und dann überlege ich kurz, war was? Habe ich irgendwie mit dem Kind Kontakt gehabt? Und wenn nicht, dann versuche ich das nochmal nachzuholen. Einfach nur ein bisschen. Einfach nur nochmal nachfragen, nochmal, ne, zu zweiten Gespräch, eine Runde Schach mit meinem Sohn oder so irgendwie, wenn mein Mann dann die Kleinen bespaßt. Also sich da wirklich erinnern und sich das als Routine einplanen, kann da total hilfreich sein.
Ja, man merkt ja auch, wenn die so, wenn wir beim Tanken bleiben, wenn die so auf Reserve fahren. Ne?
Ja.
dann ruckelt es meistens im Alltag. Ne?
Voll. Und dann ist es halt wirklich bei Kindern, gerade bei kleinen Kindern, so ein auf sich aufmerksam machen. Und wir bewerten das oft so negativ und sagen dann, ja, das Kind, das will immer Aufmerksamkeit. Aber eigentlich ist es ja auch voll gut, dass das Kind uns zeigt, hallo, ich bin auch noch da. Kannst du bitte jetzt auch mal auf mich gucken?
Ja.
Und das ist ein total wichtiger Hinweis. Und wenn wir das dann so sehen als Hinweis, ne, und ich, also um da auch nochmal bei diesem Fallbeispiel zu bleiben, dann können wir halt auch sagen, alles klar, ne, also ich, klar, vierter Schritt, innere Klarheit entwickeln, ich überspringe das mal so halb, weil ne, da geht's halt darum zu gucken, was geht's mir jetzt, aber dann kommen wir auch zum fünften Schritt, anders machen, weil dann können wir auch sagen, okay, ich schreie jetzt nicht mein Kind an oder sag nicht, du musst dich jetzt auf die Treppe setzen und mache ja eigentlich das Gleiche wie mein Kind, ne? Ich komme mit Ablehnung, sondern dann kann ich sagen, okay, wow, was ist denn hier los? Was ist denn mit dir gerade los? Was brauchst du denn gerade? Weil ich meine, ne, du bist ein tolles Kind, du bist ein toller Bruder. Es muss ja irgendwas mit dir sein, dass du das jetzt machst. Ich will es verstehen. Und das ist diese Haltung, die halt so einen Unterschied macht. Und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht mit so vielen Worten kommen, ne? Gefühle spiegeln, das kann auch alles total hilfreich sein. Bei vierjährigen Kindern ist es oft schon so, die wissen schon um ihre Gefühle, die wollen das gar nicht mehr so hören. Ja, du bist wütend und so. Dann sagen die so, weißt du jetzt, was willst du mir erzählen? Haben die gar keinen Bock?
Ja, manche nicht. Ne?
Ja, also tatsächlich ist es bei Kleinkindern super gut, aber so ab 3 empfiehlt es sich tatsächlich oft eher auch über Empathie zu gehen, über die Mimik, einfach wirklich Verständnis zu empfinden. Und das finde ich auch immer dieses Dinge, also Kinder checken das, ob wir einfach Sätze auswendig lernen oder ob wir wirklich versuchen, uns einzufühlen und zu sagen, oh, da muss ja irgendwas mit dir sein, so. Was ist denn los, ne? Was brauchst du? Natürlich auch wieder hier wenig Worte und so würde ich verwenden, aber ich finde das so wichtig. Und ich hatte da auch mal eine Beratung, da hat auch eine Mutter gefragt, ja, aber ich bin mir dann gar nicht sicher, ob ich das irgendwie jetzt gut mache und authentisch mache oder richtig mache. Und ich glaube, das fühlen wir aber. Wir fühlen, ob wir das jetzt spielen. Wir spielen jetzt, ich begleite mein Kind. Oder ob wir halt versuchen wirklich, das, ne, uns einzufühlen auch und da sind.
Mhm. Ja. Wie verwirrend ist das eigentlich für Kinder, wenn man den Erziehungsstil, sag ich jetzt mal, so abrupt ändert. Also nehmen wir jetzt mal an, diese Mutter oder irgendwelche anderen Eltern, die das jetzt hören, denken sich so, okay, stimmt, ich möchte das eigentlich auch anders machen. Aber eigentlich sind meine Kinder so viel Empathie oder so viel Bedürfnisorientiertheit auch gar nicht gewöhnt. Was passiert denn dann, wenn ich das verändere?
Mhm.
Ist das verwirrend?
Also das finde ich eine total gute Frage, weil tatsächlich ist das für viele Kinder erstmal verwirrend und löst auch manchmal aus, dass es erstmal noch schlimmer wird. Hm. Weil das Kind sich denkt, hä, was ist denn jetzt los? Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, unsere Kinder sind ja vollkommen von uns abhängig, ja? Und alles, was wir machen, empfinden die als Liebe. Wenn ich mein Kind bestrafe, ist es ja nicht, dass das Kind denkt, alles klar, die Mama ist halt blöd, die weiß ich nicht zu helfen, die kann sich nicht regulieren, sondern ich habe was falsch gemacht und meine Mama muss das jetzt machen, so, weil ne, Strafe ist jetzt Liebe für mich. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr machen, kann das schon sein, dass das Kind auch erstmal das Gefühl hat, naja, irgendwie stimmt jetzt was nicht. Und diese Sicherheit fehlt vielleicht auch ein bisschen, weil sich diese Dinge verändern. Und da würde ich aber wirklich total ermutigen, dennoch, ne, einfach natürlich auch, also dem Kind, wie soll ich sagen, auch durch die Zeit zu zeigen, dass es sich da fallen lassen kann, dass wir das ernst meinen. Das ist nicht nur so ein, ne, ich probiere jetzt mal kurz was aus, Ding ist. Also ich glaube, da braucht man aber ein bisschen Geduld. Und es kann auch schon sein, dass es erstmal auch ein bisschen auf Gegenreaktionen stößt.
Weil man nicht mehr berechenbar auch ist, ne?
Ja, auch. Ja, genau. Weil diese Sicherheit einfach fehlt. Das kann einfach schon ein Prozess sein. Und gleichzeitig ist es natürlich total toll, wenn man sagt, ich will das jetzt anders machen und ich will andere Wege gehen. Ich würde da auch jede Person dazu ermutigen, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es langfristig auch immer, also ich finde, das sollte nie der Grund sein, aber es ist einfach auch dennoch der entspanntere Weg, natürlich, als wenn wir uns alle die ganze Zeit dann noch mehr irgendwie so hochschaukeln gegenseitig.
Weil sich das ja dann auch spiegelt, ne? Also ich merke auch immer, so wie ich meine Kinder behandle, so behandeln sie dann auch wieder ihre Geschwister und so weiter, ne? Also es potenziert sich ja dann gerade in der großen Familie, merke ich auch immer, wenn ich unter Strom stehe und keinen guten Ton habe, dann geht das ganz schnell auf alle über.
Ja.
Sag mal, du schreibst ziemlich ehrlich, dass bei uns aber so ein bisschen das Dorf zum Großziehen fehlt und dass unser Erziehungsstil dann auch schon ein bisschen von den Privilegien abhängt. Also wie Geld für Babysitter oder Pizzalieferdienste oder so in Stressmomenten. Also gerade so Dinge, die vielleicht dann auch beim Selbstregulieren oder selbst überhaupt nicht so hochfahren, helfen. Ist dein Ansatz damit am Ende so ein bisschen auch so ein Luxusphänomen, also so ein privilegiertes Mittelschichtphänomen, dass man sagen kann, okay, ja, du kannst das anders machen? Oder würdest du sagen, es ist ganz egal, in welcher Lage du dich befindest, du kannst das schaffen?
Das ist auch eine gute Frage, weil ja, also erstmal, ich finde, das hat total viel mit Privilegien zu tun und natürlich auch vom eigenen Kontext. Also das hatten wir vorhin ja so ein bisschen, wie bin ich auch groß geworden selber. Und gleichzeitig, also ich glaube schon, dass Bedürfnisorientierung prinzipiell erstmal für alle möglich ist. Aber ich glaube, dass es einfach unterschiedlich schwierig ist und dass es schon... Also ja, ich glaube durchaus, dass es natürlich, es ist einfach einfacher, wenn wir irgendwie Privilegien haben, ne? Und wenn wir einen Babysitter haben und wenn wir Geld haben und wenn wir einen Kita-Platz haben und ein Haus mit Garten oder so, ne? Das natürlich macht es das einfacher. Und gleichzeitig glaube ich natürlich schon, dass es auch das Prinzip erstmal für alle auf jeden Fall auch möglich ist. Und das ist ja auch so, dass ja auch viele Familien, also mit, ne, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ne, auf irgendwelche Milieus guckt oder Klassen oder was auch immer man nennen will, dann ist es ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, alle, die Geld haben, die machen das jetzt irgendwie so und alle anderen nicht. Also das ist ja auch Quatsch, ne?
Ja. Es ist nur einfacher wahrscheinlich, ne?
Es ist einfacher. Ja, es ist einfacher.
Weil man sich auch ein bisschen leisten kann, outzusourcen und so, ne?
Ja, genau. Und auch die Geduld, ne? Weil ich meine, keine Ahnung, wenn man irgendwie allein begleitet ist und dann hat man halt vielleicht nicht die Wahl, ne? Wenn wir jetzt wieder beim Thema Kita sind, morgens
ja,
sagen,
oder
alles
Job,
klar.
Ne? Wir haben gerade gesagt, am zweiten Kita-Tag würde ich jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsgespräch hinlegen. Ja. Das hat ja auch damit zu tun, wie dringend brauche ich diesen Job und wie sehr habe ich überhaupt die Wahl, da sonst auch auf andere Leute oder auf andere Mittel zuzugreifen.
Das stimmt. Ja. Und gleichzeitig finde ich aber auch da wieder auch in solchen Situationen, also es hängt nicht an diesen Entscheidungen, ne, sondern ich glaube wirklich wichtig ist immer die Grundstimmung innerhalb der Familie. Und es ist okay, wenn auch mal Sachen einfach nicht anders gehen, dann ist es so und das ist auch okay, ne, das darf dann auch so sein. Wichtig ist die Grundstimmung in der Familie, die ist natürlich erstmal glücklicherweise, ne, also na klar, ne, die hat dann auch wieder mit zu tun, wie gestresst bin ich und so weiter, das stimmt und dennoch ist das halt das, was entscheidend ist. Und dann muss man sich, glaube ich, auch keinen Stress machen, wenn man vielleicht einzelne Entscheidungen treffen muss, mit denen man eigentlich nicht glücklich ist.
Ja, jetzt hat dieser Fall, ne, den wir gerade besprochen haben, hat ja auch eine Beziehungsebene zwischen den Eltern. Also sie sagt ja, ihr Mann setzt ihn dann auf die Treppe, sie findet das eigentlich nicht gut, da wird sehr bestrafend gearbeitet. Da sind für mich nochmal so zwei Fragen aufgeploppt, die ich mal ganz kurz noch nacheinander mit dir abklären möchte. Erste Frage, was mache ich eigentlich, wenn der Partner nicht mitspielt? Also kann ich auch alleine diesen Weg einschlagen oder wird das dann ganz verwirrend?
Es ist natürlich super schwer. Und das ist ja auch leider tatsächlich ganz häufig so, dass ich das in Familien erlebe, dass mich Mütter kontaktieren und die Väter eigentlich nicht so invested sind. Ne? Also die lesen vielleicht mal mit viel Glück irgendwann 3 Seiten von irgendeinem Buch, was sie hingelegt bekommen, aber eigentlich beschäftigen sie sich nicht damit. Und das macht es natürlich schwer, weil da natürlich auch nochmal andere Themen reinkommen dann. Ich finde es persönlich hilfreich, was ich oft dann empfehle, ist tatsächlich erstmal allgemein darüber zu sprechen, also was wünschen wir uns für unser Kind, was sind Werte, die uns wichtig sind, weil da auch ganz oft nochmal klar wird, dass es auch auf der Seite des Partners, ne, um Ängste geht eigentlich, dass es gar nicht darum geht, ich will jetzt mein Kind bestrafen, sondern es geht darum, wenn ich das jetzt nicht mache, dann lernt er das halt nicht und dann ist er nächstes Jahr in der Schule und dann kann das ja nicht sein, ne? Und daran kann man dann ansetzen, da kann man dann dran arbeiten und auch zusammen gucken, okay, was wünschen wir uns? Und das geht natürlich am besten aus so einer partnerschaftlichen Haltung heraus und nicht aus so einem Gegeneinander. Ich weiß, wie es läuft, du weißt es nicht. Ich erkläre es dir jetzt, ja?
Ja, guck mal, damit hast du fast schon meine zweite Frage nämlich beantwortet, weil die wäre nämlich, ob dieser bedürfnisorientierte Ansatz und diese Grundhaltung sich auch auf eine Beziehung zwischen den Eltern überträgt. Also ist es dasselbe? Passiert dann automatisch auch was mit der Beziehung?
Ja, also ich glaube schon, wenn man das so lebt, auf jeden Fall. Beispiel wäre sowas wie im Urlaub, ne? Da kann man, wenn man sagt, ich möchte das irgendwie gerne bedürfnisorientiert machen, könnte man ja hingehen und sagen, alles klar, wir sammeln mal, wer braucht denn was? Was ist uns denn wichtig? Was erwarten wir denn von dem Urlaub? Und natürlich können dann auch die Eltern sagen, was sie sich erhoffen und erwünschen. Und das ist perfekt so, ne? Und dann kann man, da findet man oft Wege, die vielleicht erstmal gar nicht so im Kopf hat und die dann also ein bisschen kreativer vielleicht auch sind, ne? Irgendwelche Ideen. Alles klar, wir müssen gar nicht unbedingt jeden Tag was zu fünft machen. Ne? Dann bleibt halt der Papa mit der Tochter am Strand liegen und, weiß ich nicht, die Mama geht ins Museum mit dem Baby, weil das Mittagsschlaf hat, keine Ahnung. Also da kann man einfach coole Wege finden und das wirkt sich auf jeden Fall aus. Und das ist halt diese Haltung, ne? Und das finde ich halt auch immer. Also natürlich finde ich auch wegen diesem Beispiel, ne, mit der Treppe und dem Übergeben, das ist ja schon sehr drastisch. Und natürlich darf man da auch sagen, auch in der Partnerschaft, finde ich, sollte man auch festlegen, was sind Grenzen? Also was geht und was geht nicht so, ne? Das finde ich, muss man auch drüber sprechen. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach wichtig, immer wieder sich auch zu sagen, also es ist einfach nicht bedürfnisorientiert, wenn ich meinem Partner was aufzwinge, was der halt nicht will, weil das geht ja dann gar nicht. Wenn der dann irgendwie wieder, das sind wir wieder beim irgendwelche Sachen sagt, die er überhaupt nicht fühlt, dann funktioniert das nicht und dann ist es halt auch wiederum nicht bedürfnisorientiert so. Also es sollte schon eine Haltung sein, die sich durch den Alltag dann irgendwie durchzieht.
Ja, total spannend. Ich dachte auch gerade, eigentlich geht's gar nicht so sehr um Bedürfnisse, sondern um diese wohlwollende Grundhaltung, nicht zu unterstellen, dass du was Böses willst oder keine Ahnung, ne, weil was du gerade automatisch gemacht hast, war, eigentlich agiert der Mann ja nicht aus Boshaftigkeit oder aus strafenden Gedanken heraus, sondern aus Angst. Und Angst um das Kind ist ja irgendwo übersetzt auch wieder Liebe. Ob das dann so ankommt beim Kind, ist dann die zweite Frage. Lieben und sich geliebt fühlen sind ja zwei unterschiedliche Dinge, aber fand ich auf jeden Fall gerade ganz spannend, diesen Unterschied auch nochmal zu sehen, wie du drauf geguckt hast in der partnerschaftlichen Ebene.
Ja.
Du hast ganz am Ende des Buches, gibst du den sehr überraschenden Rat, den Fahrplan direkt wieder zu vergessen. Warum?
Ja, also tatsächlich ist mir das auch erst so während dem Schreiben gekommen. Also das war jetzt nicht der Plan vorab, aber irgendwie ist es halt einfach so, dass ich mir mit Fahrplänen generell einfach deswegen schwer tue, weil da sind wir halt wieder schnell beim wenn X dann Y-Ding. Ne? Und das ist ja nun mal Erziehung und davon wollen wir ja weg. Und ich hatte, tatsächlich war das so, auch ein Reel gesehen auf Insta von einer sehr bekannten Erziehungsexpertin, die beschrieben hat, und das fand ich so irgendwie so eindrücklich, wie sie eben, ihr geht's immer ums Grenzen setzen. Das ist für die ein Riesending. Ne? Und die war so beim Grenzen setzen und war voll in dieser Haltung. Und da war ihr kleines Kind, ich glaube irgendwie 2 oder 3, und wollte bei ihr im Bett schlafen und hat gegen die Schlafzimmertür gehämmert und sie war aber so, nein, ich muss meine Grenzen setzen und hat das Kind nicht reingelassen und hat am nächsten Tag, das Kind hat geheult und geschrien, ihr Kind schlafend auf dem Fußboden vor der Tür vorgefunden, was sich dann in den Schlaf geweint hat, also total drastisch. Und dann auch nochmal gesagt hat, okay, also man muss halt auch schon vorsichtig sein mit solchen, ich sag mal Dogmen, ja. Und das war was mich auch irgendwie, das hat mich total mitgenommen und das finde ich einfach so wichtig, dass wir immer wieder uns klar machen, es geht halt immer um Menschen, wenn wir von diesen Dingen sprechen. Ja, also Kinder sind Menschen und es ist immer gefährlich, mit einer Methode daran zu gehen, sei das, weiß ich nicht, gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Ich muss so und so das sagen, das kann auch gewaltvoll sein. Und da wirklich immer zu gucken, also es geht halt um mein Kind, es geht um Mensch, es geht um mich, um unsere Beziehung. Und deswegen finde ich, darf man sich Inspiration holen, man darf sich Leitideen holen, vielleicht auch Leitfragen, wie wir es hatten mit dem Wer leidet mehr. Aber dann sollte man halt auch wieder sagen, so, und jetzt lasse ich das jetzt wieder weg und lebe unser Leben so, wie wir es halt brauchen und wie es uns gut tut auch.
Das heißt, du meinst, es ist eigentlich ganz gut, sich zu informieren, sodass Impulse auch immer mal wieder aufploppen, aber es darf nicht das Leben bestimmen, dass man sich anhand eines Fahrplans entlanghangelt.
Ja, oder auch mit Sätzen. Also ich gebe auch in meinem Buch sehr viele Leitsätze an die Hand, weil viele Eltern auch mir gespiegelt haben, dass sie das hilfreich finden. Also auch wirklich so einen Satz zu haben, den sie ihrem Kind sagen können oder dem sie auch sich selbst sagen können. Und gleichzeitig finde ich, es für mich persönlich ist Authentizität einfach ein super hoher Wert. Und das ist einfach das Wichtigste, finde ich, auch in der Beziehung zu unseren Kindern, dass wir uns zeigen, dass wir sagen, dass wir so sprechen, wie wir sprechen, dass wir die Musik hören, die wir gerne hören, dass wir unsere Kinder uns kennenlernen dürfen. Und dafür, finde ich, brauchen wir halt keinen Fahrplan, weil jeder macht es halt auch anders so. Und jeder ist auch Expertin für sein Kind. Und das ist auch gut so, finde ich.
Eltern jonglieren täglich mit Zeit und Geld. Da hilft Klarheit. Genau dafür haben wir unseren Brigitte Academy ETF-Kurs entwickelt. Das Schritt-für-Schritt-Programm für Einsteigerinnen. In 12 kompakten Modulen lernst du, was ETFs sind, wie du ein Depot eröffnest, passende ETFs für dich auswählst und eine Strategie für dich und deinen Nachwuchs aufbaust. Ganz verständlich, flexibel und völlig ohne Finanzjargon. Also, starte jetzt für mehr finanzielle Gelassenheit im Familienalltag. Alle Infos auf brigitte.de/Elterngespräch, aber Achtung hier mit AE und mit dem Code ETF-Elterngespräch auch mit AE sparst du 10%. Viel Spaß beim Loslegen und finanziell fit werden.
Ich fand das so lustig. Ich war mal auf so einem, als er noch gelebt hat, auf so einer Lesung von Jasper Juhl, auf so einer Veranstaltung. Und da wurde er von einer Mutter, er hat das erzählt, er wurde von einer Mutter gefragt, ich habe jetzt all ihre Bücher gelesen und ich habe alles so gemacht, wie sie es sagen. Und trotzdem ist es, läuft noch nicht alles rund. Und seine Antwort zu dieser Mutter war, oh Gott, das arme Kind. Das fand ich aber wirklich spannend, weil im Prinzip geht es genau um das. Ne? Du kannst halt nicht aus Büchern erziehen oder begleiten. Du musst ja irgendwo eine Beziehung führen und die kann nur mit dem Herzen geführt werden und nicht mit Buchwissen und auch nicht mit Podcastwissen. Es tut total gut, sowas im Hinterkopf zu haben, aber letzten Endes musst du ja auf das Kind schauen und auf eure Beziehung schauen.
Voll, voll.
Richtig schön. Wenn du den Eltern da draußen jetzt eine einzige Botschaft nochmal mitgeben könntest, um heute ein bisschen mehr Leichtigkeit in den Alltag zu bringen und vielleicht den ersten Schritt in ein Andersmachen zu gehen, was würdest du sagen?
Es ist viel dieses, was du auch beschrieben hast mit dieser Grundhaltung, mit der Weichheit. Ich glaube, ich würde Eltern vielleicht ermutigen, sich mal zu fragen, an welchen Stellen sie es denn schon anders machen, wenn sie mit dem Begriff was anfangen können, oder sie es gut machen auch einfach. Ja, also dass sie sich vielleicht einfach mal fragen, was läuft denn schon gut und was mache ich denn vielleicht auch schon anders, als ich das selbst erfahren habe als Kind, weil das ist oft überraschend viel und man merkt dann oft, wow, das ist eine ganze Menge und ich bin da auf echt einem guten Weg. Und ich glaube, diese Weichheit, die wir da auch mit uns haben, ist auch immer wieder die Voraussetzung, um es auch unseren Kindern, ne, um die auch unseren Kindern entgegenzubringen. Also ja, vielleicht wäre das eine Idee, dass man sich das einmal fragt.
Finde ich sehr gut. Ja, vielen Dank, Romina. Ich hatte große Lust auf dieses Interview, weil ich selber auch einfach, also ich glaube, jede Mutter, jeder Vater kennt diese Situationen, in denen man denkt, ich weiß eigentlich, wie es geht, ich kann es gerade aber einfach nicht abrufen. Das war jetzt auch nochmal so schön und entlastend zu hören, so wir alle wissen am Ende nicht immer, wie man es abruft. Und am Ende ist es ja doch auch ein sich selbst erstmal regulieren, bevor man überhaupt ins Agieren kommen kann. Und wenn man davor agiert, und manchmal ist es notwendig, ne, so wie da ist ein Baby, was gehauen wird, dann passieren Fehler. Und ich glaube, das war jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, oder mir war die total wichtig. Wir reden hier nicht über Perfektion. Wir reden hier nicht über einen abarbeitbaren Fahrplan, sondern wir reden eigentlich über eine Grundhaltung, die man mal gut und mal weniger gut integrieren kann und übersetzen kann in Situationen. Aber ich glaube auch, wenn wir diese Grundhaltung unseren Kindern und auch unseren Partnern, Partnerinnen gegenüber etablieren, dann kann das nur gut sein für die ganze Familie.
Das stimmt.
Deshalb vielen, vielen Dank. Dein Buch kann ich nur jedem ans Herz legen. Wir vertaggen das auf jeden Fall nochmal. Da könnt ihr auch nochmal genauer nachlesen, und auch wenn ihr ein bisschen praxisnahe noch das braucht und auch wirklich gerne diese Sätze einfach nochmal hättet, weil gerade wenn man so in diesen Elternautomat verfällt, dann ist es ja auch wahnsinnig hilfreich, wenn man nochmal was hat, worauf man zurückgreifen kann. Ne?
Vielen Dank.
Du berätst auch, hast du gesagt. Also wir vertaggen alles, was wir finden über Romina, sodass ihr sie auch auf jeden Fall erreichen könnt. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
Dankeschön, das fand ich auch. Für alle anderen geht's weiter am nächsten Donnerstag. Dann sprechen wir wieder mit Elke Schicke über eine eurer Mails. Alle Infos über Romina, über die Folge, über Werbepartner findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr selbst eine Frage habt, Kritik oder Anmerkungen, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute aus Hamburg und tschüss.